Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Australien brennt und Siemens unterstützt den Kohlebergbau. Wir berichten gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem blicken wir in Umwelt und Verbraucher nach Österreich, wo die konservativ-grüne Regierung ihre Arbeit aufnimmt und hinterfragen, wie diese Koalition die hochgesteckten Klimaziele erreichen will. Wir stellen Ihnen eine Studie zur Finanzierung artgerechter Tierhaltung vor und hinterfragen im Verbrauchertipp die Mobilfunktarife für Jugendliche. In Australien wüten seit Monaten verheerende Brände so dramatisch wie nie zuvor, angefacht durch Winde und Dürre, die im Zuge des Klimawandels auch an Intensität zugenommen haben. Dennoch soll in Australien das größte Kohlebergwerk der Welt entstehen und der deutsche Technologiekonzern Siemens will sich daran nun doch beteiligen, allen Protesten von Klima- und Umweltschützern zum Trotz. Michael Watzke berichtet aus München.
To whom it may concern. So beginnt Siemens-Chef Joe Kaeser sein Erklärungsschreiben. Also wen auch immer es betrifft. Es betrifft alle auf dem Planeten, sagt Fridays for Future. Auch Nick Heubeck, der letzten Freitag zusammen mit Luisa Neubauer das Gespräch mit Kaeser geführt hatte. Dabei, so Heubeck, habe Kaeser zwar nichts versprochen.
Aber er hat im Gespräch auf jeden Fall klargemacht, dass er weiß, was die Folgen von dieser Kohlemine sind. Dass er auch eingesteht, dass diese Unterschrift unter den Vertrag im Juli der erste Fehler war. Und dann haben wir ihm natürlich gesagt, jetzt darf er den zweiten nicht machen und muss rausgehen aus diesem Vertrag.
Diesen zweiten Fehler, so sieht es Heubeck, habe Kaeser nun gemacht. Der Siemens-Chef verkündete seine Entscheidung pro Adani auf Twitter und begründete sie in einem 3 Seiten langen Brief. Kernpunkte: Sowohl die australische Regierung und Gerichte als auch die örtlichen Ureinwohner befürworten die Kohlemine. Es wäre eine, so wörtlich, Beleidigung der australischen Arbeiterschaft, nun dem Druck der Klimaaktivisten nachzugeben, so Kaeser. Außerdem würde die Kohle auch dann abgebaut, wenn Siemens die Zugsignalanlage vor Ort nicht errichtet. Das würden dann Konkurrenten übernehmen. Und zuletzt, es gäbe einen gültigen Vertrag, den Siemens als zuverlässiges Unternehmen einhalten müsse. Diese Pflicht zur Vertragstreue habe Kaeser auch schon im Gespräch mit den Aktivisten von Fridays for Future erwähnt, sagt Nick Heubeck. Kaeser habe argumentiert,
dass der Vertrag eben schon gültig sei. Aber trotzdem haben wir dann auch gesagt, er hat ja seinen Aktionären und Aktionärinnen, gibt er ja auch vor, dass Siemens zukunftsgewandt sein soll und dass wir auch nachhaltig sein wollen. Und wenn er gleichzeitig mit Klimaneutralität argumentiert, bis 2025 oder 2030 und dann ein Kohleminenprojekt unterstützt, was bis 2080 Kohle fördern soll, dann passt es nicht zusammen in unseren Augen.
Kaeser schloss sein Erklärungsschreiben mit dem Eingeständnis, Siemens sei nicht perfekt. Zitat: Wir hätten bei der ursprünglichen Entscheidung für das Adani-Projekt klüger sein sollen. Aber man werde daraus lernen. Zum Beispiel dadurch, dass in Zukunft alle Siemens-Verträge, die umweltrelevante Auswirkungen haben, von einem Siemens Sustainability Board geprüft werden sollen, einem Nachhaltigkeitsgremium des Konzerns. Dieses Board soll auch mit externen Beiräten besetzt werden und ein Vetorecht haben. Geleitet werden soll das Gremium von Siemens Technology-Chef Roland Busch, der schon jetzt für Nachhaltigkeit im Siemens-Konzern zuständig ist. Siemens-Chef Kaeser hatte außerdem der Fridays for Future-Aktivistin Luisa Neubauer ein vielbeachtetes Jobangebot gemacht.
Ich habe, nachdem ich das auch wirklich ernst meine, mit der Unterstützung der Bewegung Frau Neubauer angeboten, eine Rolle in der neuen Siemens Energy AG zu spielen. Und ich habe angeboten, einen Sitz im Aufsichts- oder Beratungsgremium der neuen Firma.
Doch Neubauer und Fridays for Future wiesen das persönliche Angebot schon vor Kaesers Pro-Adani-Entscheidung zurück.
Wenn Siemens das Angebot ernst meint, dann sollen sie es einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin geben. Und die kann dann genauso für Klimaschutz einstehen.
Ein Siemens-Sprecher sagte dem Deutschlandfunk heute, das Angebot habe Luisa Neubauer persönlich gegolten. Der Siemens-Konzern habe schon genügend wissenschaftliche Expertise. Joe Kaeser habe vor allem ein Angebot an die junge Generation machen wollen.
Damit die Jugend auch zügig in Kontakt kommt mit unternehmerischen Entscheidungen, dass sie gehört werden.
Fridays for Future will heute allerdings anders gehört werden. Die Umweltbewegung verkündete, man werde am Nachmittag vor Siemens-Standorten in ganz Deutschland lautstark protestieren.
Michael Watzke berichtete für uns aus München. Frisch aus Brüssel zurück und mit einem Lob der EU-Kommissionspräsidentin in der Tasche kann Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine konservativ-grüne Koalition nun mit der Regierungsarbeit beginnen. Der Koalitionsvertrag von ÖVP und Grünen ist in Sachen Klima- und Umweltschutz sehr ambitioniert und so will die Alpenrepublik bis 2040 klimaneutral sein und damit 10 Jahre früher als Deutschland und die EU. Das lobte eben auch Ursula von der Leyen. Wie das ehrgeizige Vorhaben umgesetzt werden soll, darüber möchte ich ich nun mit Clemens Fehrenkotte, unserem Korrespondenten in Wien, sprechen. Herr Fehrenkotte, Österreich soll bis 2040 klimaneutral werden und bis 2030 soll der ganze Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien stammen. Hat die Koalition auch schon gesagt, wie sie diese doch recht hochgesteckten Ziele umsetzen will?
Sie hat zumindest schon mal versucht, in Form der neuen Superministerin, die dieses ganze Ressort Klimaschutz, Verkehr, Umwelt bekommen hat, Leonore Gewessler. Sie zeigt sich natürlich relativ zuversichtlich zu Beginn einer Amtszeit, zu Beginn einer neuen Koalition. Sie haben es eben auch angesprochen, Sebastian Kurz als neuer alter Bundeskanzler hat für diese Vorgaben natürlich sehr groß Lob bekommen. Auch in der österreichischen Presse heute wird das sehr, sehr widergespiegelt. Man sei da wirklich Vorreiter für Europa. Bloß, wenn man sich das konkret anschauen möchte, in welchen Bereichen jetzt zunächst erstmal angepackt wird, dann stehen Sie eigentlich vor einer sehr, sehr großen Aufgabe. Sie haben es vor allen Dingen im zweiten Teil eben angesprochen. Wenn man wirklich das Ziel, und das steht auf Seite 111 des dicken Regierungsprogrammes, dass man also tatsächlich bis 2030 zu 100% Strom aus erneuerbaren Energiequellen nimmt und sich gegenwärtig vergegenwärtigt, wie sieht denn gegenwärtig der Energiemix aus? Der ist nämlich weitaus fossiler, wenn man so sagen will. Das sind zum Teil noch fast 37% aus Erdöl, 21 Gas, 8 Kohle. Also man stünde eigentlich vor einem gewaltigen Umbauprozess innerhalb der nächsten Jahre. Das ist gegenwärtig noch nicht zu erkennen. Und es gibt sehr wohl auch schon kritische Stimmen, die dann sagen, man hat sich gegebenenfalls auf grüner Seite vieles reinschreiben lassen, was gegenwärtig nicht so rasch umzusetzen sein wird.
Trotz der sehr vielen Wasserkraftwerke, die Österreich ja auch hat?
Allerdings, sicherlich, es gibt den Vorteil, dass man natürlich auch sehr viel Wasserkraftwerke hat und von daher also auch schon, was den Energiemix angeht, bei ungefähr erneuerbaren Energien liegt bei 33-34%. Im letzten Jahr war es ein bisschen rückgängig. Da ist man wieder zurückgefallen auf einen Anteil so von 32%. Aber da trägt natürlich die Wasserkraft einen erheblichen Teil bei.
Alle Gesetzesvorhaben sollen, wenn man dem Koalitionsvertrag glaubt, demnächst auf ihre Umweltverträglichkeit getestet werden. Das klingt danach, als würden bald sehr, sehr lange Prozesse angestoßen werden. Oder stehen in den nächsten Jahren überhaupt gar keine Gesetzesänderungen an?
Mit Sicherheit stehen da große Gesetzesänderungen an. Man peilt unter anderem halt die wirklich CO2-Steuerreform an. Das wird für den 01.01.2022 angedacht. Aber vor allen Dingen darf man nicht vergessen, dass das Wirtschaftsressort unter anderem halt auch in den Händen des Koalitionspartners ÖVP, der Volkspartei, ist. Und die alte und neue Wirtschaftsministerin Österreichs, Frau Schramböck, sagt dann allerdings auch sehr präzise auf die Frage, müssen sich eigentlich jetzt österreichische Unternehmen auf sehr, sehr lange Entscheidungswege, gerade was eine Umweltverträglichkeitsprüfung angeht, vorbereiten. Dann sagt sie, nein, eher verschärfen ist hier nicht unser Ziel, sondern beschleunigen. Und das wollten sie also sowohl bei der Frage der CO2-Steuerreform machen, als auch bei einzelnen Prüfungsvorhaben. Insofern also, das wird gesehen, aber es ist natürlich dann auch innerhalb der Koalition ein großer Spannungsbogen zwischen den Interessen tatsächlich, die auch im Wirtschaftsministerium dann auch formuliert werden, ganz deutlich, und der jetzt neu beginnenden Umweltministerin.
Dieser Koalitionsvertrag steht ja mindestens auf einer grünen Säule, also auf einem sehr starken ökologischen Fuß. Wie hoch ist die Akzeptanz dieses grünen Anteils am Koalitionsvertrag in der Bevölkerung?
Also das ist gewachsen im Verlauf der vergangenen Wochen und Monate, als sich ja schon immer deutlicher abzeichnete, dass es zu einer Koalition aus Volkspartei und den Grünen kommen wird. Da gibt es an sich nur präzise Zahlen dafür, wie insgesamt dieses Vorhaben angesehen wird. Das ist gestiegen von 40 mittlerweile auf über 60% Akzeptanz. Man darf nicht vergessen, dass halt auch ein erheblicher Bestandteil der österreichischen Bevölkerung da weitaus konservativer ist und das also auch nicht unbedingt so in dem Umfang haben will. Es kommt eine zweite Sache hinzu. Davon hängt auch die künftige Akzeptanz ab. Ganz deutlich, das wissen auch die Koalitionäre, haben sie auch sich reingeschrieben. Das ist natürlich auch die Kosten. Und zwar die Kosten, wenn man also auch reingeht, das wird am 01.01.2021 ist angepeilt, dass Pendlerpauschalen natürlich nach dem Schadstoffausstoß der jeweiligen Pkw dann benannt und bemessen wird. Und diejenigen, die natürlich darauf angewiesen sind, gerade im ländlichen Raum und dort nicht über die Mittel verfügen, die haben große Sorgen. Und wenn die dort nicht kompensiert werden, dann dürfte die Akzeptanz vermutlich eher rascher als langsamer sinken.
Österreich will bis 2040 klimaneutral sein. Wie das funktionieren soll, das erklärte uns unser Korrespondent in Wien, Clemens Fehrenkotte. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Viele Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen sich bessere Haltungsbedingungen für Nutztiere. Ob sie dafür auch mehr bezahlen würden, steht auf einem anderen Blatt. Doch davon unabhängig ist es weder einfach herauszufinden, welche Mindeststandards hinter welchem Label stecken, noch steht fest, wie eine artgerechtere Tierhaltung finanziert werden soll. Nach wie vor ist es in Deutschland möglich, Schweine zum Beispiel in so engen Kastenständen zu halten, dass sie sich nicht mal um die eigene Achse drehen können. Auch Puten oder Hähnchen, die bis zur Schlachtung in den eigenen Fäkalien liegen und dadurch verätzte Hautstellen haben, gehören zum Alltag in Deutschland. Heute Morgen stellte Greenpeace zusammen mit dem Forum Ökologische Soziale Marktwirtschaft ihre Studie vor, die Modelle zur Finanzierung artgerechter Tierhaltung durchrechnet. Anja Nils kennt die Details.
Zum Beispiel, indem man die Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte erhöht, indem man eine emissionsabhängige Abgabe auf CO2 bei der Produktion erhebt oder indem man eine sogenannte Tierwohlabgabe einführt. Und das sei am Ende das Sinnvollste, wenn man tatsächlich Tierwohl finanzieren will, sagt Martin Hofstetter von Greenpeace. Es werde Zeit, die Haltung von Nutztieren in Deutschland endlich grundsätzlich zu ändern, und zwar verbindlich. Es müsse weniger Tiere geben und die müssten, bevor sie auf dem Teller landen, bessere Lebensbedingungen haben.
Weil wir riesige regionale Probleme haben, zum Beispiel in Nordwestdeutschland mit den hohen Viehdichten, weil wir insgesamt viel zu hohe Ammoniakemissionen haben, Klimaemissionen. Wir müssen die Tierhaltung auch abbauen und da brauchen wir ein Regime und das muss auch politisch organisiert werden.
Die Kennzeichnung des Lebensmitteleinzelhandels und das staatliche Tierwohl-Label helfen da nicht weiter, so Greenpeace, denn beide Systeme setzen auf Freiwilligkeit. Wenn man allerdings den Landwirten vorschreiben will, wie sie ihre Tiere zu halten haben, braucht man Geld, so Hofstetter.
Wir brauchen da Planungssicherheit, wir brauchen Investitionssicherheit, wir brauchen aber auch eine Entspannung, weil ein Abbau der Tierhaltung, auch das kann finanziert werden, indem man Geld in die Hand nimmt und Landwirten, die sowieso aufhören wollen oder die eine schlechte Tierhaltung haben, rauszukaufen.
Deshalb schlägt Greenpeace eine Tierwohlabgabe vor. 50 Cent sollte jedes Kilo Fleisch im Laden in Zukunft mehr kosten. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung habe ausgerechnet, dass 3 bis 5 Milliarden Euro nötig seien, um die Tierhaltung in Deutschland sinnvoll zu verändern. Und das bedeutet dann im Durchschnitt 50 Cent pro Kilo Fleisch von den Konsumenten.
Wir haben verschiedene Varianten gerechnet. Wenn man es pro Tier macht, dann würde man das ja beim Landwirten einsammeln. Dann hätte man sofort eine Schlechterstellung der deutschen Landwirte, das wäre recht dramatisch. Und da haben wir gesagt, gut, dann sammeln wir es lieber im Flaschenhals ein, sprich da, wo das Fleisch verarbeitet wird. Oder am Ende, wenn es beim Kunden eingesammelt wird, dann haben wir teilweise auch die Fleischimporte mit drin.
Dadurch würde die Nachfrage nach Fleisch in Deutschland sinken. Die Bauern könnten mit dem zusätzlichen Geld dann mit weniger Tieren genauso hohe Einnahmen erzielen wie früher. Dass viele Landwirte dann Tiere aus schlechter Haltung einfach ins Ausland verkaufen, fürchtet Ann-Kathrin Bachmann vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft allerdings nicht.
Wir sehen auch, dass die Nachfrage im Ausland nicht mehr ganz so stark steigt wie in der Vergangenheit. Das flacht ein bisschen ab, die Nachfragekurve. Und es gibt sogar Prognosen, die sagen, dass bis zum Jahr 2050 zum Beispiel die Nachfrage deutlich sinken wird, weil sich einfach das Konsumverhalten auch ein bisschen ändert. Also wir sehen das ja schon bei uns in Deutschland, die Nachfrage nach Alternativprodukten, Sojaprodukten nimmt zu.
Und auf die gestiegene Nachfrage nach Produkten aus pflanzlicher Produktion sollte man reagieren, indem man den Mehrwertsteuersatz darauf absenkt. Unterm Strich könnten dann die Ausgaben der Haushalte für Lebensmittel sogar sinken. Der Trend, für besseres Fleisch auch mehr Geld zu bezahlen und stattdessen weniger Fleisch zu essen, war bereits auf der vergangenen grünen Woche zu erkennen.
Wir haben um die Ecke privat einen Fleischer, Biohaltung. Perfekter geht's nicht. Und zum Glück sind wir reiche Rentner, wir können uns das leisten.
Ich esse nur einmal in der Woche Fleisch und dafür ein gutes. Also so ein Bio-Rumpsteak, das ist schon besser.
Greenpeace und das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft fordern von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner verbindliche Kriterien für die Tierhaltung, die mindestens den Stufen 2 und 3 des staatlichen Tierwohl-Labels entsprechen. Geld für die Landwirte, um das auch umzusetzen, eine flächendeckende bessere Kennzeichnung der Produkte und mehr Kontrollen.
Und dazu eine passende Meldung. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und der Deutsche Bauernverband haben die Deutschen dazu aufgefordert, einen höheren Anteil ihres Einkommens für ihr Essen auszugeben. Zitat: Da liegen wir mit weniger als 10% am unteren Ende der Europäischen Union, das sagte Klöckner der FAS. Sie finde es gut, dass sich die Menschen heute mehr als früher für die Methoden der Tierhaltung interessieren. Zitat: Dann müssten sie aber auch wissen, dass das mehr kostet und sagen, ich esse vielleicht nicht mehr jeden Tag Fleisch, dafür aber Besseres. Die Ministerin Ministerin kritisierte insbesondere die Preispolitik der Supermärkte beim Fleisch. Rumänien droht ein EU-Vertragsverletzungsverfahren, weil das Land gegen EU-Umweltauflagen verstößt, unter anderem bei der Recyclingquote. So wurden in Rumänien statt der vereinbarten 50% tatsächlich nur 7% der Plastikabfälle recycelt. Stattdessen wird Plastikmüll aus Deutschland und anderen Ländern der EU importiert und dank umfangreicher freier Recyclingkapazitäten in Rumänien zu hochwertigen PET-Produkten verwandelt. Sijan Govedarica hat sich bei der Green Group, dem größten Recyclingunternehmen des Landes, mal umgesehen.
Eine Fabrikhalle im Industriegebiet der Stadt Buzău im Nordosten Rumäniens. Riesige Maschinen waschen, sortieren und zerkleinern Plastikreste. Konstantin Damov ist Chef des Recyclingbetriebes und gut im Geschäft. Wir trennen hier nach Farben. Das Endprodukt muss eine bestimmte Farbe haben. Mit der Farbe ist nicht zu spaßen. Von uns wird erwartet, dass wir für das Innere eines Automobils eine bestimmte Farbe liefern. Dass man mit alten Kunststoffen, dem sogenannten PET-Material, Geld verdienen kann, hat Konstantin Damov bereits 2002 erkannt. Heute beschäftigt sein Unternehmen, die Green Group, rund 3000 Mitarbeiter und ist, so Damov nicht ohne Stolz, eines der größten Recyclingunternehmen in der Europäischen Union. Das Recyclingmaterial kommt aus ganz Europa, ein Großteil aus Deutschland. Weil in Deutschland Plastikabfall im Pfandsystem eingesammelt wird, stellen wir bei dem von dort gelieferten Material fest, dass es nur sehr wenig verschmutzt ist. Es gehört zu den besten, die wir importieren. Aber nicht nur die Qualität des Materials spricht für die Müllimporte. Denn mit Recyclingmaterial aus Rumänien alleine könnte die Green Group höchstens die Hälfte ihrer Kapazitäten auslasten, sagt Konstantin Damov. Es gibt praktisch keine einzige Stadt in Rumänien, die eine funktionierende Mülltrennung betreibt und fähig wäre, eine konstante Zulieferung für die Wiederverwertung dieses Materials zu sichern. So kommt es, dass in Rumänien nach Schätzungen von Experten nur 5-7% des Mülls recycelt werden. Der Rest landet nach wie vor auf Müllhalden oder wird verbrannt. Doch das gilt nicht nur für rumänischen Müll, sagt Politiker und Entsorgungsexperte Raul Pop. Ich glaube, es gibt signifikante Mengen von Abfall, die in Rumänien eingeführt werden und statt zu Recyclingkosten von ca. 100 Euro pro Tonne zu nur 50 Euro pro Tonne auf der Müllhalde entsorgt werden. Das bedeutet im Klartext, der Auftraggeber des betreffenden Transportes verdient dadurch einfach viel mehr, als wenn er tatsächlich recyceln ließe. Für Raul Pop fehle es vor allem auf EU-Ebene an wirksamen Kontrollmechanismen, um diese Betrugsmasche zu unterbinden, bei der Recycling nur vorgegaukelt, aber in Wahrheit das Gegenteil gemacht werde. Die Tatsache, dass die EU dieses Problem noch nicht ernsthaft verfolgt und sich nicht darum kümmert, dass die Routen oder Trassen zurückverfolgt werden können, ist ein Fehler auf EU-Ebene. Dass Recycling gut für die Umwelt und gleichzeitig auch ein gutes Geschäft sein kann, zeigt das Beispiel der Green Group von Konstantin Damov. Etwa 500 Euro zahlt die Green Group für eine Tonne gut sortierten Plastikmülls aus Deutschland. Aus dem Material werden nach dem Recyclingprozess Plastikfasern, die später vor allem als Teile von Autos wiederverwendet werden. Der größte Abnehmer unserer Endprodukte ist Deutschland. Und die 50% und mehr liefern wir dahin. Unsere Fasern gelangen zu allen Autoherstellern in Deutschland, aber auch zu Autoherstellern in Frankreich, Schweden und neuerdings in den USA. In Deutschland sind es Audi, Volkswagen, BMW, Mercedes, Maybach etc.
Sijan Govedarica berichtete für uns aus Rumänien.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Jugendliche gelten als besonders Smartphone-affin, weshalb sie auch von Mobilfunkanbietern eine interessante Zielgruppe sind und mit auf für sie zugeschnittenen Tarifen umworben werden. Doch was diese Jugendtarife tatsächlich bedeuten und ob sie sich lohnen, das hat die Stiftung Warentest untersucht. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
Musik hören oder Serien mobil schauen, chatten und natürlich die Accounts in den sozialen Netzwerken im Blick behalten. Jugendliche und junge Erwachsene nutzen ihr Smartphone in der Regel intensiv. Und wenn sie nicht älter als 28 Jahre alt sind, können sie bei fast jedem Mobilfunkanbieter einen speziellen Tarif wählen, meist mit dem neudeutschen Zusatz Young im Namen, so Kirsten Schikira von der Stiftung Warentest.
Das sind dann so Einsteigertarife, die sind zum Teil dann eben im Monat 10 Euro billiger als ein vergleichbarer Tarif. Zum Teil ist es aber auch so, dass die genauso teuer sind wie Normaltarife, aber man bekommt dann ein bisschen mehr Datenvolumen, vielleicht 2-3 Gigabyte mehr im Monat.
24 solcher Jugendtarife wurden untersucht. Sie alle bieten den Mobilfunkstandard LTE, eine Telefon-Flatrate für alle deutschen Netze und auch Datenvolumen zum Surfen innerhalb der EU, allerdings in unterschiedlicher Höhe. Und vom jeweiligen Datenvolumen hängen auch die Preise ab. Tarife mit 2 Gigabyte gibt es bereits ab knapp 10 Euro, sollen es 20 Gigabyte Datenvolumen sein, muss allerdings schon mit rund 35 Euro im Monat gerechnet werden. Mitunter bieten die Jugendtarife auch recht innovative Preismodelle an, beispielsweise die sogenannte Zero-Rating-Option. Hier arbeiten die Mobilfunkanbieter mit Online-Unternehmen zusammen. Die Jugendlichen müssen vorab festlegen, welches konkrete Streaming- oder auch Spieleangebot sie nutzen wollen.
Wenn ich jetzt ein absoluter Fernsehserienfan bin und Netflix angegeben habe für Zero-Rating, könnte ich dann also auch mobil eben diese Serien mir angucken und mein Datenvolumen bleibt zum größten Teil erhalten. Es gibt da einige Ausnahmen und zwar zum Beispiel gerade im Bereich der Spiele, da gibt es zum Teil Werbespots, die zwischendurch laufen oder so. Die werden dann wiederum doch vom Datenvolumen abgezogen.
Derzeit bieten allerdings nur die Telekom und Vodafone solche Zero-Rating-Optionen an. Diese Tarife sind rund 10 Euro teurer als die üblichen Jugendangebote. Und wie bei Mobilfunktarifen generell üblich, die Anbieter ködern ihre Kunden mit Aktionspreisen für das erste Jahr. Der höhere Normalpreis wird dann im zweiten Jahr fällig. Dagegen ist nichts einzuwenden, so die Stiftung Warentest. Allerdings sollten die Nutzer dies stets im Hinterkopf haben. Besonders, wenn sie schon älter sind, sagt Kirsten Schikira.
Wenn man das Alter überschritten hat, die Altersgrenze von 28 Jahren, dass man dann in den Normaltarif übergeleitet wird, automatisch. Insgesamt gilt beim Abschluss von allen Mobilfunktarifen ganz genau hinzugucken, was will ich, was ist mir wichtig und passt es auch in einem Jahr noch zu mir oder in 2 Jahren. Meistens laufen die ja über 2 Jahre heutzutage.
Zudem verlangen alle untersuchten Anbieter für die Aktivierung des Jugendtarifs eine einmalige Gebühr zwischen 10 und immerhin 40 Euro. Fazit der Stiftung Warentest: Besonders günstige und zugleich leistungsstarke Jugendtarife gibt es nicht. Die intensive Online-Nutzung hat ihren Preis, so Kirsten Schikira.
Vergleichbare Tarife preislich kriege ich auch bei Discountern oder so. Andererseits sind es zum Teil wirklich komfortable Tarife, auch mit hohen Upload- und Download-Geschwindigkeiten, wo dann auch wirklich ein schnelles Surfen möglich ist. Also die können sich durchaus lohnen.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Und zum Schluss noch eine Meldung. Umweltschützer warnen vor einem bisher ungeachteten Problem bei Diesel-Pkw. Die Feinstaubwerte könnten während der Reinigung von Partikelfiltern im Fahrbetrieb drastisch in die Höhe schnellen, meldet der Verband Transport and Environment heute nach eigenen Tests. Die Reinigung könne auch im Stadtverkehr vorkommen und bis zu 15 Kilometer Fahrstrecke dauern. Bei 45 Millionen Diesel mit Partikelfiltern in Europa gäbe es pro Jahr bis zu 1,3 Milliarden Reinigungsvorgänge. Der Verband hatte Labortests bei 2 häufig verkauften Dieselmodellen in Auftrag gegeben. Während der Filterreinigung hätten beide Modelle die Grenzwerte für Feinstaubpartikel um 32 bis 115% überschritten. Und das war die Meldung. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.